Das Besondere an der Bibel ist, dass wir dort wortwörtliche Worte Gottes vernehmen. Eines steht in Jesaja 40, Vers 21 folgende. Gott ruft: Habt ihr das nicht gewusst? Habt ihr das noch nicht vernommen? Ist euch das nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr das nicht bei der Grundlegung der Welt begriffen? Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde. Ihre Bewohner sind winzig wie Heuschrecken. Er ist es, der den Himmel ausgespannt hat wie ein Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen. Er ist es, der die Gewaltigen zunichte macht und die Herren Menschen in nichts verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt oder gesät, kaum wurzelt ihr Stamm in der Erde, da bläst er sie an, dass sie verdorren, und der Sturmwind trägt sie wie Stoppeln davon. Wem also wollt ihr mich vergleichen, dass ich ihm ähnlich sei, spricht der Heilige. Liebe Gemeinde, wenn man diese Worte hört von Gott selbst und das mit unserer Zeit vergleicht, das ist schon ein bisschen Anlass zum Schmunzeln. Denn es gibt wohl keine Zeit, in der es uns mehr begegnete als heute, dass man sagt, also das ist natürlich total veraltet. Heute weiß man, alle Religionen führen zu Gott. Diese Forderungen, an diesen Gott zu glauben, wem wollt ihr mich vergleichen, haben wir eben gehört. Oh, da gibt es heute viel, mit was man das vergleichen kann. Weil wir immer mehr Wissen über die anderen Religionen haben. Und die vergleichende Religionswissenschaft blüht und gedeiht. Die Forderungen werden immer deutlicher. Wendet euch zu mir, haben wir eben gehört, spricht Gott. Wendet euch zu mir. Im Gegenteil hören wir um uns herum. Man muss sich doch mal dahin wenden und dorthin wenden und dahin wenden und mal im Hinduismus umschauen, im Buddhismus umschauen und im Islam umschauen. Diese Forderungen werden immer deutlicher. Vereidigungen sollen nicht mehr mit dem Zusatz »So wahr mir Gott helfe« gesprochen werden. Der konfessionelle Unterricht, ob evangelisch oder katholisch, soll aufgelöst werden, in einen interreligiösen Unterricht eingehen. Und die evangelischen Kirchen mussten sich letztens auf einer Talkshow tatsächlich sogar einmal diesen Vorwurf anhören. Ihr seid ja doch auch nur eine Sekte, die beansprucht, die Wahre zu sein. Alle Religionen führen auf ihre Weise zu Gott, ist ein Satz, den in Gesprächen über den christlichen Glauben immer mehr man sich stellen muss. Ich möchte es heute für Sie auch tun, stellvertretend und doch mit Ihnen zusammen, um Ihnen auch Mut zu machen und uns unseren Glauben, den christlichen, biblischen Glauben auf dem Marktplatz der religiösen Ideen, dem religiösen Supermarkt von heute zu verteidigen. Erst einmal ist wichtig, dass wir auch Verständnis haben für diese Lage, denn die vergleichende Religionswissenschaft war bis vor ein paar Jahrzehnten noch ein Sonderfach für ein paar speziell interessierte Menschen vielleicht. Als ich Theologie studiert habe, da konnte man mal so ein bisschen sowas belegen. Heute verdrängen die religionswissenschaftlichen Fakultäten schon die theologischen Fakultäten an den Universitäten der westlichen Welt. Das ist klar. Und der Religionsunterricht in den Schulen hat als festen Bestandteil auch den Unterricht in den anderen Religionen. Was ist der Grund? Das ist auch verständlich. Wir wachsen immer mehr zusammen. Wir sind, wie es die Medienwissenschaftler sagen, ein globales Dorf geworden. Wir wissen immer mehr, immer genauer, alles Mögliche von allen Enden der Erde schnell und informiert. Dazu kommt noch etwas, der Zustrom von Ostasiaten, Indern, Arabern und Chinesen in unsere westliche Welt wächst an, immer noch, und sie bringen ihre Religion mit, ist doch klar. Und nun sind sie da und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Erst kürzlich auf einer Beerdigung am Ende des letzten Jahres habe ich hinterher ein großartiges Gespräch gehabt mit einem indischen Ehepaar. Und im Laufe des Gesprächs erzählte sie mir dann, wie sie jeden Tag ihr hinduistisches Ritual im Wohnzimmer zelebriert. Welche Haltung sollen wir einnehmen? Eins ist jedenfalls sicher, es geht nicht mehr wie noch vor ein paar Jahrzehnten, wo man vielleicht sagen konnte, es war schon immer so, hier ist das christliche Abendland und da hat man so geglaubt. Nein, es hat auch etwas Heilsames, finde ich. Finden Sie nicht auch, dass es etwas Heilsames ist, wenn unsere traditionellen Gewohnheiten ab und zu erschüttert werden und wir uns mal wieder neu fragen müssen, was glauben wir da eigentlich? Und warum glauben wir das und nicht etwas anderes? Und warum haben wir das gewählt und nicht etwas anderes? Weil es der Pfarrer gesagt hat, weil es der Jugendgruppenleiter gesagt hat, das reicht nicht. Schon in der Bibel heißt es, sie forschten in der Schrift, ob es sich so verhält. Und mehr denn je ist es heute wichtig, dass wir unseren Glauben mit den Zähnen des eigenen Intellekts und mit den Erfahrungen des eigenen Lebens zerkauen und uns zu unserem Eigentum machen. Nicht zu einer angelernten Form. Das hält nicht mehr, das schwankt. Es wird uns unter den Füßen weggerissen. Und so ist die Stimmung um uns herum eindeutig so zu beschreiben. Schwankender Boden. Vielleicht sind es ja doch alles nur verschiedene Stücke von einem Kuchen. Vielleicht sind ja doch alle Religionen nur Tropfen von einem großen Meer. Vielleicht sind ja doch alle Religionen nur verschiedene Ausformungen von einem wesentlichen Inhalt. Und sie führen deswegen auch von ihrer jeweiligen Ausprägung her zu dem einen hin. Und keiner hat das Recht, wie intolerant ist das auch, zu sagen, aber hier ist die Wahrheit. Und sie dürfen sich es jetzt aussuchen. Sie können durch den Supermarkt gehen und aussuchen, was Ihnen behagt. Etwas mehr Liberalität, etwas mehr Gesetzlichkeit. Ist das nicht anziehend? Alle Extreme werden dadurch auch vermieden und es heißt nicht mehr schwarz oder weiß, das ist sowieso zu einfach, sondern grau. Und die großen Leute, die großen Denker, haben die nicht auch immer schon so gesprochen? Und so werden sie dann auch heute zitiert. Schon Mahatma Gandhi hat doch gesagt, die Seele der Religion ist eine. Aber sie ist in unzählige Formen gefasst. keine heilige Schrift kann die alleinige Wahrheit für sich beanspruchen. Ich kann, hat er gesagt, Jesus kein exklusives Gottsein zuschreiben. Er ist göttlich wie Krishna oder Rama oder Mohammed oder Zoroaster. Als ich persönlich Christ wurde, da waren damals die Beatles gerade im Begriff, die östlichen Religionen zu entdecken. Das war die Zeit, in der sie zum Maharishi Yogi nach Indien geflogen sind und mit vielen anderen, Shirley MacLaine war auch dabei, zu meditieren. Und dann später, kurz danach, kam die Single von George Harrison heraus, My Sweet Lord. Erinnern Sie sich noch? My Sweet Lord, I really want to know you, but it takes so long, my Lord. Mein süßer Herr, ich möchte dich kennenlernen, aber es dauert so lang und es ist so anstrengend. My Sweet Lord. Und am Schluss, und ich dachte, oh, George Harrison ist einer von uns geworden. Großartig. Und am Schluss dieser Platte plötzlich mischt sich in das Halleluja hinein Hare Rama, Krishna, Krishna. Eine gleichzeitige Anbetung einer hinduistischen Gottheit. Da war ich dann ernüchtert. Die guten alten Zeiten sind vorbei, dass auch wir sagen könnten, es war schon immer so. Und es ist eigentlich heilsam. Es ist unbequem, das ist richtig, denn wir müssen uns auseinandersetzen damit, was wir glauben. Aber keine Angst, wenn das biblische Christentum die Wahrheit ist, wenn Gott die Wahrheit gesagt hat, als er sagte, wendet euch zu mir, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr, dann wird sich auch dieser Gott immer wieder, auch heute, als Wahrheit erweisen. Manchmal muss man nur ein bisschen tiefer graben. Und jetzt möchte ich sagen, es ist tatsächlich ein Ausdruck einer himmelschreienden Oberflächlichkeit, wenn wir sagen, alle Religionen seien im Grunde eins. Denn wenn das so ist, wie so sind sie dann so verschieden? Wie können alle Religionen zu demselben Gott führen, zum selben Grund führen, wenn sie so verschieden sind? Ein paar Beispiele. Wir müssen uns heute nicht entschuldigen dafür, dass wir nur wenig Zeit haben. Der Gott der Hinduisten ist pluralistisch, vielseitig und unpersönlich. Der Gott des Islam ist dagegen ein Gott und persönlich. Der Gott des Christen, der Christenheit ist der Schöpfer der Welt. Der Gott des Buddhismus ist überhaupt nicht Schöpfer. Er ist auch nicht persönlich. Kann man sich größere Gegensätze vorstellen? Das Christentum lehrt, dass Gott den Menschen vergibt und ihnen neues Leben schenkt. Im Buddhismus gibt es überhaupt keine Vergebung und keine übernatürliche Hilfe. Das Ziel aller Existenz ist ja das Nirvana, das Auslöschen aller Ziele und Sehnsüchte und Begehren. Im Christentum dagegen ist das Ziel, dass alle meine tiefsten Sehnsüchte in Gott in Erfüllung gehen, zur Erfüllung kommen. Erst nach 547 Wiedergeburten hat Buddha selbst geglaubt, dass er das Nirvana erlangt hatte, den Zustand des Auslöschens, Frieden, Ruhe. Dagegen lehrt das Christentum, dass es richtig ist, sich danach zu sehnen und danach zu streben, Gott wirklich kennenzulernen und sich an ihm zu freuen. Der vielleicht größte Gegensatz aber liegt darin, dass die Bibel deutlich macht, dass niemand sich selbst retten kann und Gott wohlgefällig leben kann. Wendet euch zu mir aller Welt Enden, dann werdet ihr gerettet. Nicht, weil wir uns durch diese Wendung retten könnten, sondern weil dann Gott, wenn wir die Bereitschaft, uns ihm zuzuwenden, ihm zuzuhören, ihm zu glauben, ihm hinzugeben, vor ihm zu kapitulieren, vollzogen haben, dann kann er endlich seine rettenden Maßnahmen an uns Wirklichkeit werden lassen. Der größte Gegensatz ist wohl immer noch der, dass fast alle anderen Religionen lehren, immer noch, dass man durch Einhaltung der Lehre dieser jeweiligen Religion, Ausübung der Rituale, gerettet werden kann, wiedergeboren werden kann oder Erfüllung finden kann. Im Buddhismus gibt es übrigens auch eine ganz ähnliche Geschichte, wie wir sie kennen vom verlorenen Sohn. Ist erstaunlich, nur sie geht ganz anders aus. Sie wissen ja, der verlorene Sohn kommt zurück und bittet seinen Vater um Vergebung. Aber er sagt gleich, ich bin nicht mehr bereit, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner, damit ich wenigstens überlebe auf dem Hof. Der Junge kommt auch in dieser buddhistischen Fassung nach Hause, wird vom Vater empfangen und muss dann wirklich seine vergangenen Untaten durch jahrelange Knechtschaft bei seinem Vater abarbeiten. Das ist das Karma-Prinzip. Es gibt keine Vergebung. Es ist unendlich weit entfernt von dem, was die Bibel nennt Gnade. Gnade. Und ich erlebe es immer wieder, wenn ich die Geschichte vom verlorenen Sohn im Religionsunterricht oder im Konfirmandenunterricht erzähle, und da kann man heute immer mehr davon ausgehen, dass sie ja noch nicht bekannt ist, das macht sie so spannend, und dann höre ich auf, an dem Moment, wo der Sohn das Vaterhaus von Ferne liegen sieht und sagt, so, jetzt sucht euch mal einen Partner, zwei und zwei, der eine ist der Sohn, der andere der Vater, und ihr verteilt euch im Zimmer oder im Gelände, im Gemeindehaus, und dann entwickelt ihr euren persönlichen Schluss. Was glaubt ihr wohl, wie die Geschichte ausgeht, wenn ihr der Sohn, wenn ihr der Vater wäret? Dann kommen die wieder nach einer Zeit, so 10 Minuten, Viertelstunde, und führen ihre Szenen vor. Ich bin jetzt ganz ehrlich, es ist immer noch die große Ausnahme, dass der Schluss der Geschichte so ist, wie ihn Jesus erzählt. Und der Aha-Effekt ist ja dann hinterher auch, wenn ich ihnen dann so, jetzt erzähle ich euch mal, wie es bei Jesus ausgeht. Erzähle. Ach, Gott nölt ja überhaupt nicht. Gott ist ja überhaupt nicht sauer. So kenne ich natürlich meinen eigenen Vater nicht. Und das ist natürlich der Unterschied zwischen uns Menschen und Gott. Und deswegen ist das auch ein Hinweis, verstehen Sie, warum ich das sagen will? Also die spielen natürlich Sachen so, auch mit, musst erst mal im Schweinestall abarbeiten und musst dich erst mal wieder bewähren eine Zeit lang, dann können wir mal darüber reden, ob du wieder in die Sohneswürde eingesetzt wirst. Warum erzähle ich das? Das ist doch klar. Nach menschlichen Maßstäben ist das so. Und deswegen sind auch die Götter in den anderen Religionen so? Weil sie von Menschen erschaffene Götter sind. Aber der Gott des biblischen Christentums, der Vater Jesu Christi, ist erstaunlich anders. Er sagt nicht mal ein Wort von der Vergangenheit, sondern er nimmt den Sohn in Gnaden an. Und deswegen ist und bleibt Jesus Christus, in dem Gott das getan hat, der diese Geschichte erzählt hat, der damit den Pharisäern eine Lektion erteilen wollte, indem er sagte: Versteht ihr denn nicht, was hier vorgeht? In mir sucht Gott, euer Gott, der Vater, der Gott Abrahams, Isaak, Jakobs, sucht euch, besucht euch und wirbt in Liebe um euch. Und ihr schimpft mich, dass ich mich mit den Sündern und Zöllnern an einen Tisch setze. Für die bin ich doch gekommen. Und die Pharisäer sollten sich wahrscheinlich doch erkennen in dem Bruder des verlorenen Sohns, der treu und brav seine Pflicht und sein tägliches Ritual ableistet. Und als er dann die Klänge vom Freudenfest hört, heimkommt und sagt, und dann hört man das erste Mal einen Vorwurf, man hört vorher überhaupt keinen, der Bruder macht ihn, dieser dein Sohn, der das Gut mit den Prostituierten durchgemacht hat, durchgeprasst hat, dem schlachtest du ein Kalb, dem machst du ein Fest. Und ich, immer treu und brav gearbeitet auf deinem Hof, mir hast du nie ein Fest gemacht. Sagt der Vater, verstehst du denn nicht? Der war tot und ist wieder lebendig geworden. Freu dich doch. Der war verloren und ist wieder gefunden worden. Freu dich doch da mit uns. Und rechne doch nicht vor. Aber wir Menschen rechnen. Wir haben es nicht verdient, dass Gott uns annimmt, wie wir sind. Wir haben es nicht verdient. Deswegen, weil wir das tief in uns wissen, ist das immer noch erstaunlich. Und erstaunlich ist es für einen Missionar in Thailand gewesen, der mir nach vielen Jahren, nachdem er wieder hierher kam und die Idee der Reinkarnation in unserem Kulturkreis plötzlich unwahrscheinlich mehr verbreitet gefunden hat, als das vor Jahrzehnten war, als er ausgereist ist. Das können die Statistiken bestätigen. Erstaunlich war für ihn Folgendes. Er sagte mir, seltsam, ich reise nach Thailand, um den Buddhisten zu sagen, hört mal, ihr braucht nicht nochmal wiederzukommen. Ihr braucht nicht durch das Rad der ewigen Wiedergeburt euch langsam, indem ihr in diesem Leben für die Sünden der vergangenen Leben büßt, euch hochzuarbeiten, bis ihr reif seid fürs Nirvana. Sondern es gibt einen, der dieses ganze karmische Gesetz auf sich genommen hat und es am Kreuz für euch abgetragen hat. Und diese Buddhisten kommen zum Glauben an Jesus Christus und sagen, das ist ja wunderbar. Und er kommt nach dem Westen und findet natürlich nicht, dass es auch war, diese orthodoxe, reine Lehre des Karma hier vor, sondern einen seltsam westlichen Verschnitt. Ach, wie schön, ich brauche keine Angst vor dem Tod zu haben, ich komme ja noch mal wieder. Aber der ganze Ernst der biblischen Botschaft ist auch heute Morgen der, dass es ein zu spät geben kann, dass Jesus sagt und die Bibel immer wieder betont, heute, wenn ihr es verstanden habt, greift zu. Denn, und das ist wiederum ein großer Unterschied zum Christentum und den Weltreligionen, sie haben als ganz großes Symbol jetzt einmal gesprochen, vielmehr das Rad des immer wiederkehrenden Kreislaufs. Aber im christlichen Glauben gibt es ein Ziel, Man könnte es wissenschaftlich so ausdrücken, der christliche Glaube ist teleonomisch. Gott hat mit dieser Welt eine Geschichte. Die hat einen Anfang genommen, die hat ein Ende. Das Ende ist aber auch das Ziel. Und dann gibt es noch einen Grund, warum wir von uns aus nichts von Gott wissen können, warum alle Religionen gar nicht zu Gott führen können und warum das Gedicht eines Gordon Bailey stimmt, das ich Ihnen vorlesen will. Wenn alle Religionen zu Gott führen, wie kommt es, dass die meisten, nachdem man ihnen zumindest 1000 Jahre gab, immer noch nicht angekommen sind? Interessant, nicht? Das hat mich erinnert an Sadhu Sundar Singh, einen hinduistischen Gläubigen, der Christ wurde und dann im Gewand des orangefarbenen Sadhu durch sein Land zog und all diesen verzweifelten Yogis, die in den Höhlen lebten oder auf einsamen Plätzen sich der Versenkung hingaben, sich täglich von einem Glas Milch oder nur einer Banane ernähren ließen, die man ihnen hineinreichte, um sich ganz der Versenkung zu widmen, nichts mehr erreichen zu wollen, keine Begierde mehr zu spüren, um dann die Erleuchtung zu erleben. Was hat er gemacht? Er war sehr höflich. Vielleicht ist das eine Form von Evangelisation, die bei uns auch besser ankäme, als zu sagen, hör mal zu, ich habe die Wahrheit gefunden, hör mir mal zu. Sondern er hat gesagt, wie weit bist du gekommen? Was hast du erreicht bei deiner Suche, bei deinem Streben? Und die Antwort war sehr oft, Sie müssen das lesen in seinen Büchern, ich bin überhaupt nicht weit gekommen. Ich habe noch viele, viele tausende Wiedergeburten vor mir. Ich bin noch tief in der Dunkelheit. Ich bin noch überhaupt nicht erleuchtet. Und dann hat er ihnen das Evangelium verkündigt. Und das lautet ja wunderbar. Nämlich, Gott hätte uns doch nicht mit Sehnsüchten, mit Begierden, mit Wünschen geschaffen, wenn es nicht in diesem Universum eine Erfüllung dafür gäbe. Solch ein Gott wäre grausam. Nein, er hat diese Sehnsüchte geschaffen, damit sie unsere tiefsten Sehnsüchte, ich meine, es gibt Hunger nach Essen und so, das kann man befriedigen, aber unsere tiefsten Sehnsüchte geschaffen, damit sie in ihm Erfüllung finden. Gott ist doch kein Quälgeist, der nun von uns verlangt, so wie es manche Eltern dann schon, wenn die Wünsche der Konfirmanden zunehmen nach einem erfüllten Leben, anfangen ihren Kindern zu raten, aus ihrer eigenen Frustriertheit heraus antworten. Nun, damit musst du dich abfinden. Es wird nicht mehr geben im Leben, als das, was du bei uns siehst. Ein Häuschen, ein Auto, ein Urlaub, vielleicht auch 2 im Jahr, ein Einkommen und dann die Kiste. Nein, Gott hat uns mit tiefen Sehnsüchten nach Erfüllung und nach innerem Frieden und nach einem erfüllten Leben geschaffen, damit das nicht verleugnet wird, verneint wird, erstirbt in uns. Und das wäre dann die Lösung. Insofern sagt man, Buddhismus ist Auflösung statt Erlösung, sondern indem es in Gott selbst zur Erfüllung kommt. Und das ist auch das, was wir Christen kennen, was wir erlebt haben und was wir deswegen der Welt zurufen wollen. Und deswegen zum Schluss noch einmal, uns bleibt ja doch nichts anderes, als zu rufen, wie es die Bibel sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Kapituliere doch vor ihm. Und der Friede wird in dein Herz einziehen. Jesus heißt Friedefürst. In ihm ist das möglich. Sogar so sehr, dass, wenn wir sterben müssen und alle Sehnsüchte, die uns und Vergnügen und Freuden, die uns diese Welt als Erfüllung dieser Sehnsüchte bietet, aufgeben müssen, die tiefste Sehnsucht nach Gemeinschaft und dass wir nicht alleine bleiben, in ihm zur vollen Entfaltung kommt. Denn wir werden dann in die Gemeinschaft, in eine noch tiefere und größere und schönere Gemeinschaft mit ihm geführt werden, als wir sie schon hier auf der Erde haben können. Im Gespräch mit ihm, im Lesen seines Wortes, im Erleben seiner Welt, in seinem Geist, indem er uns in alle Wahrheit führt, in der Gemeinschaft mit Geschwistern, in der Gemeinde. Und das alles hat Gott in Jesus für uns bereit. Ist es nicht seltsam, dass die Leute sagen, warum? Denn nur Jesus, kann es nicht auch jemand anders sein? Wenn nämlich für Gott Jesus Christus die einzige Errettung, das einzige Mittel zur Errettung, der einzige Mittler zur Errettung war und ist, dann ist er es auch für uns. Wenn er für Gott der Einzige ist, dann ist er es auch für uns. Und dieser Skandal bleibt, stellen wir uns ihm doch, dass Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wer mich erkennt und an mich glaubt, der glaubt deswegen gleichzeitig auch an den, der mich gesandt hat. Wir können von uns aus nicht zu Gott kommen. Deswegen führen die Religionen auch nicht zu Gott. Und deswegen gibt es nur eine einzige Religion, und das ist das Christentum, von daher kann man sagen, es ist eigentlich gar keine Religion, wo Gott sich zum Menschen aufgemacht hat. Und das ist das Wunder, das wir an Weihnachten feiern. Am ersten Weihnachtsfeiertag, damit möchte ich schließen, habe ich gesprochen über dieses Problem, gerade unserer deutschen Geistesgeschichte, dass wir es nicht fassen können und nicht denken wollen und glauben können, dass tatsächlich Gott in so einer menschlichen Person war. Weil das nicht geht, dass ein endliches Wesen die Unendlichkeit trägt, dass eine Person den unendlichen Gott trägt. Aber ich habe Ihnen damals vergessen, etwas zu sagen, und das muss ich heute noch gerade nachholen. Die Lösung ist ja die, das Natürliche, wir, umfasst nicht das Übernatürliche. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, sagt Gott. Und das Endliche, wir, umfasst nicht das Unendliche. Das ist völlig klar, da gibt es überhaupt keinen Zugang. Aber umgekehrt ist es doch möglich. Das heißt, Gott, der Unendliche, kann sich ins Endliche begeben. Er kann sich auf unserer Ebene mitteilen, wenn er will. Der Unzugängliche kann sich zugänglich machen. Der, den wir nicht verstehen, kann sich verstehbar machen, weil das Unendliche das Endliche umfasst. Weil das Übernatürliche das Natürliche umfasst. Weil die höhere Dimension immer die niedrigere Dimension umfasst. Nicht umgekehrt. Und deswegen konnte Gott Mensch werden. Er konnte in Christus sein. Und deswegen bleibt der Streit um diesen Menschen verständlich. Ist er's? Ist er's? Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dieser Skandal bleibt. Aber wir sind eingeladen, selber uns einladen zu lassen und dann einzuladen, auch andere diesen Jesus kennenzulernen, damit wir ans Ziel kommen, die ewige Freude bei Gott, mit Gott, in der Gemeinschaft mit ihm. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.